Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet: Börse ist keine Wissenschaft. Was nutzt die Wissenschaft dann dem Investor? Und meine Gesprächspartner, die ich heute mir zugeschaltet begrüße, sind Dr. Christian Funke, Vorstand der Vermögensverwaltung Source for Alpha, und Professor Dr. Lucio Hanning. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für empirische Kapitalmarktforschung an der WHU Otto Beisheim School of Management in Fallendar. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen empirische Kapitalmarktforschung, Asset Management, Kosten- und Risikotransparenz sowie Emotional Finance. Und last but not least ist er auch wissenschaftlicher Leiter bei Source for Alpha. Und ich freue mich, dass Sie mir jetzt beide zugeschaltet sind. Guten Tag zusammen.
Guten Tag, hallo.
Hallo, Alter.
Professor Johanning, vielleicht beginnen wir mal damit, André Costolani, der ja so als der Altmeister der Geldanlage zitiert wird, der hat mal gesagt, Börse ist keine Wissenschaft. Und ich meine auch unlängst so einen ähnlichen Satz von Herrn Dr. Erhard hier in diesem Podcast gehört zu haben, als wir uns darüber unterhalten haben. Wie kommentieren Sie das? Ist das eine Weisheit? Was ist da dran? Ist das eine Scheinweisheit? Wenn es immer wieder heißt, Börse ist keine Wissenschaft, was sagt uns das?
Ja, es ist erstmal natürlich, die Börse beschäftigt sich mit dem Geschehen von Preisen am Kapitalmarkt. Das heißt, sehr viele Kapitalmarktteilnehmer kommen zusammen und aus dem Handeln, aus dem Kaufen und Verkaufen bilden sich Preise. Und insofern haben wir es hier mit sozialen Gebilden zu tun. Und insofern eine Sozialwissenschaft wie die Betriebswirtschaft, die Volkswirtschaft, die Kapitalmarktforschung eine Sozialwissenschaft ist. Insofern können wir natürlich hier nicht wie in der Naturwissenschaft 100% Preise ableiten. Aber wir können doch sehr, sehr viel mit der Wissenschaft an der Börse erklären. Und zwar nicht alles, aber eben doch sehr viel.
Welche Wissenschaft?
Also ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass einfach der Anteil dessen, was im Unklaren geblieben ist, sich auch über die Zeit verschiebt. Also ich glaube, Börse ist keine Wissenschaft. Costolani hat das gesagt, da wusste man noch viel weniger über die Börse. Und je länger und je weiter wir forschen, je mehr Daten verfügbar sind, desto größer wird der Teil und des Börsengeschehens, den wir wirklich erklären können. Also dann kommen immer neue Dinge rein und der Erkenntnisfortschritt ist da. Also insofern, die Wissenschaft macht da Fortschritte und macht durchaus Dinge auch besser erklärbar als vielleicht vor 20, 30 Jahren.
Wenn wir uns jetzt die wissenschaftlichen Teilbereiche anschauen, welche beschäftigen sich denn mit der Börse oder weisen noch zumindest Schnittmengen auf? Sozialwissenschaften, wie Sie es gerade gesagt haben, ein Thema, aber Wirtschaft, Finanzwirtschaft, Psychologie, welche Teilbereiche der Wissenschaft, Herr Professor Johanning, haben da eine Schnittmenge?
Das sind sicherlich erstmal die Volks- und Betriebswirtschaftslehre oder die Wissenschaften in diesen Fachgebieten. Volkswirtschaft deshalb, traditionell spielt der Finanzmarkt ja immer eine Rolle in der Volkswirtschaft. Und in der Börse werden die Erwartungen der Zukunft gehandelt von Unternehmen und ganzen Wirtschaften. Deswegen sind ja auch diese Börsen und Kapitalmärkte so zentral. Dann ist es natürlich die Betriebswirtschaft selbst, die sich mit den einzelnen Unternehmen beschäftigt und auch der Preisbildung, wie nämlich Preise überhaupt an Märkten realisiert werden und wie die stattfinden. Das ist ein ganz wichtiges Geschehen. Aber darüber hinaus sind es eben, wie Sie schon sagten oder wir auch vorhin schon sagten, die Sozialwissenschaften, also soziale Gebilde, die hier miteinander interagieren, und auch die Psychologie, weil wir alle wissen, dass wir selbst Anlageentscheidungen treffen und dabei bestimmten psychologischen Mustern folgen, die nicht immer richtig sein müssen. Ich denke, man kann das da relativ weit spannen. Das sind die Wissenschaften, die sich letztendlich alle damit beschäftigen und auch Erklärungen dazu beitragen, warum das Börsengeschehen wie stattfindet.
Als es eben um Ihren Studienbereich ging, fiel ja schon der Begriff der empirischen Kapitalmarktforschung. Was ist Kapitalmarktforschung für den Laien, dem man es erklären möchte?
Also die Kapitalmarktforschung selbst oder auch gerade die empirische Kapitalmarktforschung beschäftigt sich damit, Faktoren zu identifizieren und zu erklären, die systematisch die Renditen an den Märkten generieren, treiben. Das sind typischerweise langfristige Zusammenhänge, die wir untersuchen. Also wir gucken nicht auf kurzfristige Trends, die sich dann auch nicht systematisch an Märkten einstellen, sondern es geht uns immer um langfristige Faktoren, die das treiben. in diesem Sinn sind das praktisch nachhaltige Faktoren, die wir uns angucken. Dabei steht im Vordergrund sicherlich die Erklärung der Renditemuster an den Kapitalmärkten. Natürlich sind das dann auch, diese Erklärung zum Teil auch nutzbar, um zukünftige Renditen zu prognostizieren. Das allerdings ist eben nur in bestimmten Phasen möglich. Also fassen wir zusammen, Renditen werden am Kapitalmarkt durch bestimmte Faktoren generiert und die empirische Kapitalmarktforschung beschäftigt sich damit, diese Faktoren zu identifizieren, empirisch, aber eben auch zu erklären.
Also eine Ex-Post-Betrachtung, aus der man dann versucht, Ex-Ante-Betrachtungen zu machen, also Prognosen zu machen. Sie haben schon gesagt, das geht nur eingeschränkt. Werden wir uns gleich mit Sicherheit noch einmal damit beschäftigen. Was sind denn die zentralen Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung im Allgemeinen und die Sie inzwischen selber auch zutage gefördert haben, wo Sie sagen, das sind die wichtigsten Erkenntnisse, die wir aus der Kapitalmarktforschung haben?
Also aus dieser empirischen Kapitalmarktforschung leiten sich bestimmte Faktoren ab. Das hatten wir vorhin schon gesagt, so allgemein beschrieben. Das sind Faktoren Value, Size, Risiko und Momentum. Das sind für uns in unseren Forschungsergebnissen die wichtigsten Faktoren. Das heißt, das sind diejenigen Faktoren, die eben über lange Zeiträume immer wieder die Renditen eigentlich zu nahezu vollständig erklären können. Natürlich gibt es auch für bestimmte Zeiträume immer mal vielleicht andere Faktoren, die eine Rolle spielen, aber das sind dann eher kürzere Momente und bei kürzeren Momente sprechen wir von 5 oder 10 Jahren. Also lange, lange Betrachtungszeiträume sind sicherlich dann 20 Jahre plus. Das ist das, was für uns relevant ist.
Also es ist ja so, wollte nicht unterbrechen, Lutz, aber vielleicht deinen Gedanken fortführen. Es ist ja so, dass es eigentlich darum geht, diese Zusammenhänge im Börsengeschehen und welche systematischen Prämien gibt es da und welche Sensitivitäten beeinflussen, wenn ich jetzt mal Aktienkurse herausgreife. Und dann gibt es erstmal zu klären psychologische Faktoren aufgrund Investorenverhalten, also das, was man so als Behavioral Finance kennt, oder was für Risiken es entsprechend sind. Und dann können das Charakteristika sein, also eine Aktie, die vielleicht irgendwie illiquider ist, dafür gibt es eine Prämie für dieses Charakteristikum, Aktie ist illiquide und dafür werde ich als Investor für die Übernahme, sage ich mal, systematisch entlohnt. Und das sind diese systematischen Prämien, die uns, diese systematische Entlohnung, die uns interessiert und die wichtigsten Faktoren, die der Lutz Johanning da gerade erwähnte, das ist so Value und Size, das sind eigentlich die bekannt sind, für die man eine Prämie erhält und die man eigentlich sehr gut ausnutzen kann.
Ich wollte gerade fragen, es wird ja immer unterstellt, dass es da Faktoren gibt, die besser funktionieren, auch in ihrer Prognosefähigkeit und andere weniger. Welche sind denn die als zutreffender oder in mehr Fällen als andere zutreffend sind?
Ich denke, dass Christian Funke das eben gesagt, bei dem Faktor Größe, Unternehmensgröße oder Size, ist es sehr auf der Hand liegend. Da hat man eine geringere Liquidität an den Märkten. Und dieser Faktor wird entlohnt. Wenn du bereit bist, als Investor in ein gering liquides Instrument zu investieren, was ja heißt, dass du in bestimmten Zeiten nicht sofort verkaufen kannst, also das praktisch das Asset wieder zurück in Geld zu verwandeln, dann kriegt man dafür als Investor eine Liquiditätsprämie. Das ist völlig nachvollziehbar, das ist empirisch erforscht, da gibt es also keine Frage dran. Und das ist letztlich ein ganz wichtiger Werttreiber. Der zweite Werttreiber ist der Faktor Value. Das sind Unternehmen, die an den Kapitalmärkten eine geringe Bewertung aufweisen. Da gibt es unterschiedliche Erklärungsmuster dafür. Ein Erklärungsmuster ist auch, dass das ein Risikofaktor ist, nämlich dass diese Werte gerade in Krisenzeiten, in Rezessionszeiten eben eine schlechte Rendite aufweisen, weil das typischerweise Werte sind, die vielleicht eher ein höheres Insolvenzrisiko aufweisen und dann praktisch diese Risikokomponente eben auch mit Rendite entlohnt wird. Und das sind aus unserer Sicht die wichtigsten Faktoren, die dazu geeignet sind, wirklich diese Renditen zu extrahieren. Andere Faktoren, Risiko, Momentum, sind Faktoren, die sich sehr geeignet sind, eben diesen anderen beiden Faktoren zu mischen und zu kombinieren.
Ich hatte mir als eine Frage aufgeschrieben, was man an der Börse berechnen, was prognostizieren kann und wo einfach Grenzen gesetzt sind. Beschäftigen wir uns mal vor allen Dingen mit den Grenzen. Wo ist der Punkt, wo Sie sagen, das lässt sich natürlich nicht prognostizieren und wenn wir eine Prognose machen, dann hat sie immer da ihre Grenze?
Ja, Ja, also ich glaube, man kann, sage ich mal, bestimmen, wie sich Aktien und Aktienportfolios in gewissen Marktphasen verhalten. Man kann allerdings diese Marktphase selbst nur schwer prognostizieren. Also wenn Sie nach der Grenze fragen, und welche Marktphase kann ich nicht prognostizieren, dann ist ja die, was den meisten Investor interessiert, der Crash. Also wann stürzen die Aktienmärkte ab? Und das vorherzusagen, das zeigt die empirische Kapitalmarktforschung, aber auch schon die theoretische Forschung relativ klar. Also dieses Markttiming vorherzusagen, wann kommt der Absturz, das ist so gut wie unmöglich. Während wiederum, wenn diese Marktphase eingetreten ist, also ein Crash mit hoher Volatilität etc., man dann relativ klar bestimmen kann, welche Gruppen von Aktien sich wie verhalten und dann entsprechend Portfolios gewinnbringend positionieren kann. Also ich glaube, das ist sehr, sehr klar in der Forschung herausgekommen.
Also das eigentliche Risiko liegt im Timing. Ja, es ist schön, man kann einen Trend erkennen, aber man muss deshalb nicht unbedingt im Timing richtig liegen. Fragen wir mal nach dem Thema Value, eins, was Ihnen ja beiden liegt. Da heißt es ja immer wieder, ein Comeback von Value steht mehr oder weniger statistisch gesehen unmittelbar bevor. Und trotzdem zieht es sich. Ist das dann, Herr Professor Johannin, genau die Grenze, wo man sagt, ja, da kann man es eben sehen, das wird früher oder später kommen, aber es lässt sich schwer einschätzen.
Das ist richtig. Also wir gehen davon aus, dass das gerade jetzt auch, was die amerikanischen Märkte angeht oder den US-amerikanischen Markt angeht, dass es eigentlich eine relative Bewertungsanpassung geben wird zwischen den Value-Werten und den Growth-Titeln. Das muss man dann sagen, das ist auch wirklich eher ein US-Phänomen, weniger ein europäisches Phänomen, weil wir da eigentlich diese Value-Komponente nach wie vor intakt sehen. Durch die großen Werte in Amerika ist es halt diese Growth-Anomalie aus unserer Sicht geprägt. In der Tat, wir werden das nicht prognostizieren können, wann das genau passiert. Da können die Märkte quasi auch diesem Trend lange folgen und da muss man als Investor auch durchhalten können. Und da heißt es nur, wenn dann diese Value-Phase einsetzt, dass man dann eben ein wirklich auf diesen Faktor ausgerichtetes Portfolio hat, der diese Rendite dann auch generiert. Und das können wir bei Source for Alpha sehr gut erreichen und auch zeigen, dass das wirklich auch geht.
Wir kommen gleich noch zu Source for Alpha und der Umsetzung, aber zunächst mal, wenn man es schwer timen kann, was heißt das dann für den praktischen Nutzen dieser Faktoren? In welcher Form lässt sich also das Wissen aus der Kapitalmarktforschung nutzen und besteht nicht auch eine Gefahr, dann quasi immer im Rückspiegel seine Strategie zu optimieren, dass man neue Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung, aus der Historie meint, erkannt zu haben, damit seine Systeme optimiert, aber gegebenenfalls nicht für die Zukunft optimiert hat?
Also das Problem, man muss natürlich immer die Forschung angucken, wie sie sich entwickelt und die Erkenntnisse, wie sie sich entwickeln. Aber wenn wir davon ausgehen, dass diese Faktoren eine Risikoprämie darstellen oder dass man für die Übernahme dieser Faktoren Risikoprämien erhält, dann geht es darum, in bestimmten Phasen, wenn diese Risikoprämien gezahlt werden, investiert zu sein und diese Prämien zu vereinnahmen. Da ist das Problem, mit dem Rückspiegel zu fahren, nicht vorhanden. Wenn man allerdings praktisch diese Forschungsergebnisse nicht zu interpretieren weiß, nicht weiß, wie man sie kombiniert, dass man zum Beispiel in Krisenzeiten eine ganz systematisch andere Strategie fahren muss, um zum Beispiel diese Value-Strategie zu extrahieren, dann läuft man natürlich Gefahr, dass man Fehler macht. Und da hilft die Wissenschaft enorm, diese Fehler zu vermeiden und gerade das, was Sie ansprachen, praktisch auszuschließen und für den Anlageerfolg dann nutzbar zu machen.
Also es ist quasi so, wenn ich jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel nehme, ja, natürlich kann ich die Marktphase nicht, also den Crash prognostizieren, allerdings kann ich klar identifizieren, wenn ich im Crash bin. Also wenn der Marktcrash Corona März 2020 passiert, dann weiß ich relativ klar, es gibt einen gewissen Zeitpunkt, wo man das feststellen kann, gibt es Kennzahlen dafür. Dann passieren gewisse Dinge, die sind prognostizierbar. Also zum Beispiel, vorhin hatten wir das Thema Illiquidität, also dann verkaufen Investoren sehr stark kleine, illiquide, risikoreiche Aktien, die werden abgestraft. Ich bekomme also als Investor dann eine relativ hohe Entlohnung für die Übernahme dieser Risiken. Und ich weiß also aus der theoretischen, empirischen Kapitalmarktforschung, das ist jetzt die ideale Zeit, um auf diesen Faktor kleine Aktien, Value-Aktien zu setzen und systematisch diese Prämie einzusammeln, Portfolio antizyklisch in die Richtung zu positionieren. Also insofern ich kann in der Phase das nutzen, selbst wenn ich die Phase nicht vorhersagen konnte.
Bei der Nutzung dieser Faktor-Investment-Strategien gibt es ja sowohl aktive Fondsmanager, die sowas mit berücksichtigen, als es auch klassische Faktor-ETFs gibt. Für was empfehlen sich denn diese Faktoren eher? Dass man sie wirklich passiv, ganz konsequent, regelbasiert einsetzt, gerade wenn wir hören, dass man sie nicht timen kann. Man sagt, ja, einfach der Computer soll das Anlageuniversum unter diesen Gesichtspunkten sortieren und das wird streng durchgezogen. Oder dass jemand, der, ich sag mal, Freihand managt, solche Erkenntnisse noch zusätzlich für sein Management berücksichtigt, Herr Johanning.
Also, wir haben bei der aktiven, passiven Diskussion ja immer so eine Betrachtungsweise. Die aktive Betrachtungsweise sagt ja, ich habe einen relativ hohen Tracking Error zu einem bestimmten marktkapitalisierten Index. Daher gesehen ist es eine sehr aktive Strategie, weil man mitunter sehr aktiv von diesen Benchmarks abweicht. Und ich würde das auch in das aktive Asset Management einordnen, weil man halt die Möglichkeiten wahrnimmt, wirklich am Kapitalmarkt in phasenbedingt diese Faktoren umzusetzen und dann auch die Renditen zu generieren. Natürlich kann man hingehen und sagen, es gibt ja diese Faktor-Indizes, Faktor-Investing ist bekannt. Man kann jetzt einen, ich sag mal, Index kaufen, der auf Value investiert. Allerdings muss man dazu sagen, dass das nicht so einfach ist. Viele von diesen oder fast alle von diesen Faktorindizes, die es gibt, bilden eigentlich nicht die wissenschaftliche Komponente ab, nämlich in bestimmten Phasen durchaus auch einen ganz anderen Managementstil anzuwenden, der völlig wissenschaftlich abgesichert ist, aber sich in diesen Faktorindizes gar nicht wiederfindet. Ja. Insofern könnte man das dann auch sagen, ist eine passive Anlagestrategie. Allerdings eben sehen wir nicht, dass das heute mit den bestehenden Faktor-ETFs auch wirklich umsetzbar ist.
Spielen wir das mal gedanklich bei einem Value-Faktor-ETF durch, der das Anlageuniversum nach Price-Earning, Price-to-Book, was auch immer sortiert. Da sagen Sie, es gibt zu viele andere Faktoren, die auch beeinflussend sind für ein Unternehmen, als dass diese Strategie alleine erfolgreich sein kann. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Genau, also vielleicht ergänze ich das mal aus unserer Sicht im Fondsmanagement, was jetzt, sage ich mal, einen Faktor singulär nur umzusetzen, also dieses Beispiel ganz simpel, Value-ETF und egal, ob der nur KGV oder noch mehrere Bewertungsfaktoren sortiert, sorgt für viele Probleme im Portfolio, die ich als Investor eigentlich nicht so, sage ich mal, eingehen möchte. Das Kernproblem ist, und deswegen haben Sie, Professor Hörning, komplett richtig verstanden, das Kernproblem ist, dass ich mir in Phasen extreme Klumpenrisiken einkaufe, die wiederum auch wissenschaftlich abgesichert nicht gut, sage ich mal, fürs Portfolio sind. Das heißt, obwohl in der langen Frist es zwar Sinn macht, Value zu investieren, klassischer Klumpen, der passiert ist in einem Marktcrash, gehe ich mit einem niedrig bewerteten Portfolio rein in diesen Crash, sage ich mal jetzt Corona als Beispiel, und gehe sehr, sehr offensiv rein, habe hohe Verluste und kaufe an der Stelle die immer günstig werdenden Aktien danach. Und dann habe ich plötzlich im Corona-Beispiel alle Airlines, wenn ich jetzt mal S&P 500, gibt es 4 Stück, alle Cruise Lines, 3 Stück und so weiter. Also ganz, ganz konzentriertes Portfolio plus noch alles, was Öl und Energy ist, also alles, was günstig geworden ist. Und das sind extreme Klumpen, die ich mir entsprechend automatisch, systematisch einkaufe. Da gibt es für jeden Faktor derartige Beispiele. Das heißt, für einen erfolgreichen Einsatz im Portfolio spielt die Kombination eine Rolle plus, wir nennen das dann eine dynamische Herangehensweise, nicht singulär auf einen Faktor, der quasi sklavisch durchgehalten wird, zu setzen.
Jetzt, vielleicht darf ich das noch ergänzen. Christian Funke hatte gerade erklärt, dass Sie dort eine Klumpung haben, was ja immer einer Diversifikation entgegenläuft. Sie haben auch eine zweite Klumpung drin, dass in so einem Corona-Crash die ganzen Value-Titel plötzlich auch die Hochvolatilitätsaktien sind. Und dann klumpen Sie, wenn Sie das jetzt nicht auch aussteuern, klumpen Sie auch in der hohen Volatilität drin, vielleicht auch mit sehr hohem Insolvenzrisiko, und das wollen Sie auch wiederum vermeiden, weil die Forschung zeigt, das darfst du auch nicht tun. Ja, also es musst du schon sehr dezidiert tun und diese Klumpung dieser Faktoren zumindest im Blick haben, weil sie unter Umständen auch deinen Anlagezielen entgegenläuft.
Was halten Sie dann als Wissenschaftler von Multifaktor-ETFs? Es gibt ja die, die sagen, ja, diese Schwächen der einzelnen Strategie, die sind uns bewusst, aber deshalb unser unser Ansatz ist es ja auch, verschiedene Faktoren miteinander zu verbinden. Ist das dann in dieser Komplexität überhaupt möglich oder ist das dann eher ein Marketing-Gag, wenn man sowas macht?
Ich halte es wirklich für schwer machbar. Das ist wirklich das aktive, wenn Sie so wollen, aktives Management, weil Sie letztendlich immer wieder gucken müssen, wo stehen Sie eigentlich. Natürlich haben Sie ein Regelwerk, was Sie ganz gut im Sinne eines Multifaktor-Ansatzes umsetzen können. Aber letztendlich sind es doch immer ganz viele Unterschiede, die es haben. Der Corona-Crash, den gab es so nicht. Da werden Sie keine Regel haben, die das abbilden kann. Die wird es einfach nicht geben. Eine Finanzkrise war auch eine komplett andere Krise. Und insofern entwickeln sich die Märkte und die Forschung weiter. Und es kann nicht dabei sein, praktisch mit einem bestimmten Regelwerk aufzuhören. Das müssen wir immer weiterentwickeln. So ist ja auch die Forschung, so ist das Leben.
Das ist so eine schöne Überleitung zu der Frage, wie Sie das denn Source for Alpha dann machen. Denn letzten Endes haben Sie sich das ja auch als der technische Leiter mit auf die Fahnen geschrieben. Die Strategie dieses Hauses will wissenschaftliche Erkenntnisse in der Strategie berücksichtigen. Wie wird es gemacht, Herr Funke?
Ja, also ich glaube, das Entscheidende ist, das haben wir jetzt ja vielfach schon besprochen, es geht darum, die relevanten Faktoren für die Kapitalanlage zu identifizieren. Also der Professor Janing hat ja vorhin schon erwähnt, die wichtigsten Faktoren aus unserer Sicht, Value, Size, Risiko, Momentum, das sind so die vier Kernfaktoren. Diese dann in die individuellen Anlagestrategien für die Kunden einzusetzen. Nicht jeder Mandant will, sage ich mal, alle Faktoren oder andersrum gesprochen, will eben nur auf Teile setzen. Plus es unterscheidet sich je nach Markt. Wir hatten vorhin das Thema für die USA, wo die Value-Anlagestrategie ganz, ganz anders aussieht und aussehen muss und aussehen kann als vielleicht in Europa, wo wir diese extrem großen Wachstumstitel nicht haben. Das Allerwichtigste, worauf wir immer setzen, ist diese nach der Identifikation der relevanten Faktoren, dass wir nur Faktoren nehmen, wo es eine systematische Entlohnung für diese Risikoprämienübernahmen eben gibt und dass wir die Risiken dann spezifisch eingehen, wenn sie auch wirklich entlohnt werden. Also das ganz vorhin erwähnte Beispiel eben im Corona-Crash entsprechend. Und dass wir, und das ist so der Vorteil vom systematischen, regelgebundenen, wissenschaftlichen Vorgehen, dass wir sehr viel mit unseren Investoren kommunizieren und erklären. Also allen natürlich immer auch sagen vorher, was werden wir in gewissen Marktphasen tun, selbst wenn wir nicht wissen, wann die Marktphase kommt. Also auch wir werden nicht wissen, wann der nächste Rückschlag kommt. Aber wir können heute schon sagen, dass wir unter welchen Umständen wir wie agieren, um diese Prämien, Size, Value als Beispiele genannt, entsprechend ausnutzen zu können.
Gibt Ihnen das wissenschaftlich regelbasierte beim Investieren mehr Halt im Sinne einer inneren Gelassenheit als Investor oder beunruhigt es Sie dann umso mehr, wenn Sie Börsenentwicklungen sehen, die Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen eigentlich anders erwartet hätten?
Also ich glaube, dieses Mehrhalt ist eine gute Beschreibung. Ich sage an der Stelle immer, es ist natürlich deutlich einfacher, in diesem Sturm zu stehen, wenn man sich die Erfolge, die man vorher hatte, nicht selbst persönlich zugeschrieben hat, sondern sie auch auf breite Schultern der Wissenschaft, auf der wir aufbauen, setzen. Das heißt, wir machen das in einem Team. Es ist weder ein Professor Janing noch ein Dr. Funke, der hier alleine für Source for Alpha steht, sondern es ist ein Team von Fondsmanagern und wir alle bauen gemeinsam auf 50, 60, 70 Jahren Kapitalmarktforschung global, weltweit auf und das hilft sich dann zu distanzieren emotional und entsprechend, ich sage jetzt mal, die Emotionen aus der Kapitalanlage rauszunehmen. Wir dürfen nicht in Angst verfallen, insbesondere im Crash, aber auch andersrum nicht in Gier, wenn ein Boom da ist. Und wir machen das jetzt seit über 10 Jahren, haben das eigentlich als sehr positiv wahrgenommen, dass man sich davon rausnimmt. Und selbst wenn was passiert, was man vielleicht nicht wissenschaftlich erklären kann, auch das wissen wir. Also Kapitalanlage ist nicht schwarz-weiß. Wir hatten das ja in der Eingangsfrage mit Postolani schon. Es gibt genug, da wissen wir, das lässt sich nicht erklären. Und wenn man sich seiner eigenen, Begrenzungen bewusst ist, dann kann man damit, glaube ich, eigentlich sehr gut als Fondsmanager umgehen.
Ich würde ganz gerne nochmal einen Blick auf einen Faktor werfen. Es behandelt das Ganze exakt dasselbe, aber es ist vielleicht eine andere Perspektive. Häufig ist es auch bei Kapitalanlagen, Fehler zu vermeiden. Und einfache Beispiele, den Faktor Value hat man immer typischerweise eher ein höheres Insolvenzrisiko der Unternehmen. Dabei gilt es immer, die Regel zu beachten, hohes Insolvenzrisiko vermeiden. also zu hohes Insolvenzrisiko. Du hast es dabei, aber zu hohes Insolvenzrisiko musst du wiederum vermeiden. Christian Funk hat das vorhin gesagt, Faktorklumpung in Branchen in bestimmten Phasen zu vermeiden. Wenn man in Size investiert, hohe Volatilität meiden. Und das sagt auch die Forschung sehr schön, dass man da letztendlich eigentlich, das kann gut gehen, aber im Schnitt läuft es halt gegen dich. Und das ist natürlich eine sehr schöne Halt, Herr Drescher, wie Sie das sagten, das ist ein sehr schöner Halt, den man hat, in so einer zu sehen, Moment mal, mach diesen Fehler nicht, auch wenn es vielleicht reizvoll ist, zu sagen, ich habe da eine Idee. Das ist dieses Ausschalten, vielleicht dieser dann persönlichen Meinung, die man da drin hat, dass man das gerade nicht tut. Und das hilft natürlich enorm. Wir sagen ja auch immer, wir können die Börsenzeiten nicht vorhersagen. Das kann ja letztendlich niemand. So muss man ja auch so demütig bleiben. Aber wenn man dann diese Komponente hat, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, eben Fehler zu vermeiden bei der Kapitalanlage.
Das grenzt schon fast an einem Schlussfazit. Versuchen wir uns trotzdem nochmal dran und versuchen nochmal auszuformulieren, Sie beide am besten, was nutzt die Wissenschaft dem Investor? Also was sagen wir demjenigen, der provokant sagt, naja, das sind doch alles Betrachtungen rückwärts, ja, das ist doch alles Kaffeesatzleserei, das ist wie der Volkswirt, der anschließend weiß, warum es so gekommen ist. Das ist doch eigentlich die Kapitalmarktforschung. Was nutzt es mir als Investor im Alltag? Können wir das gerade nochmal mit 2, 3 Spiegelstrichen zum Schluss zusammentragen? Dann hat jeder den Mehrwert, den er aus diesem Podcast mit nach Hause nehmen kann.
Also für mich ist es, Wissenschaft gibt uns einen ganz klaren Blick, welche Informationen und Faktoren an der Börse wirklich relevant sind. In Zeiten, wo wir unglaublich viel Informationen haben, förmlich eine Informationsüberflutung, ist das extrem hilfreich.
Herr Funk. Also für mich ist es eigentlich dieser Selbstschutz, den man eben hat vor der eigenen Hybris, also so dieser Selbstüberschätzung, der man doch, glaube ich, schnell unterliegen kann als Investor. Egal welche verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse und Fehler es ist, man auch als Profi, der sich lange mit den Themen beschäftigt hat, erwischt man sich immer wieder damit, dass man der Meinung ist, es doch irgendwo besser wissen zu wollen und zu können als der Markt, um sich dann aber wieder darauf zurückzubesinnen, systematisch regelgebunden diesen Themen zu folgen und es zu wissen, dass man es doch nicht besser weiß und dass man strukturierte Portfolios zusammenbauen muss nach klaren Systematiken und nicht auf einzelne, Aktien, Themen oder Erkenntnisse eben setzt und den Tipp des Tages von Börsenradio folgt.
Ich frage meine Gesprächspartner zum Schluss immer nach einer Literaturempfehlung. Da kommen natürlich auch Sie beide jetzt nicht drum rum. Wenn jemand sich mit der Kapitalmarktforschung näher auseinandersetzen möchte, gibt es ein Standardwerk, Herr Johanning, wo Sie sagen, dass empfehle ich den Zuschauern oder eine Internetseite, eine Studie, wo sie sagen, da kriegt man mal ein Gespür dafür, was Kapitalmarktforschung ist?
Ja, gute Frage. Daniel Kahnemann hat geschrieben über schnelles Denken, langsames Denken. Ist, glaube ich, ein schöner Einblick da rein. Richard Thaler, Misbehaving, was uns die Verhaltensökonomik über unsere Entscheidungen verrät, sind aus unserer Sicht sehr lesenswerte Literaturempfehlungen. Christian, wir haben noch andere, das geht natürlich jetzt schon schnell ins Wissenschaftliche hinein.
Also so, dass dann, nicht der Laie, aber zumindest der aufgeklärte Investor noch nachvollziehen kann. Ja. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Aber ich frage das mal noch zusätzlich, Herr Dr. Funke, für die meisten des Kapitalmarktforschung, irgendwie die Vorstellung, sich ganz viele Charts hintereinander angucken zu müssen. Inwieweit ist es denn wichtig, Charts lesen zu können für die Kapitalmarktforschung?
Also es geht dabei eigentlich ganz wenig um Charts. Es geht um Daten, um die Analyse von Daten, um Programmierung von Daten. Also für uns geht es um Daten einkaufen, Daten analysieren. Und die Ergebnisse sind nachher, ich sage jetzt mal, strukturierte Informationen über einzelne Wertpapiere und diese dann zusammenzusetzen. Also insofern, die Literaturempfehlung, die Lutz Johanning vorhin gegeben hat, waren ja, sage ich mal jetzt, populärwissenschaftliche Bücher, die ich beide super finde, die man auf jeden Fall als Einstieg nutzen kann, um diese Behavioral Finance zu lesen. Für mich so ein Grundwerk, für jeden, der sich damit beschäftigen muss, ist was wir schon vor 20 Jahren, als wir uns damit angefangen haben, uns zu beschäftigen, von Greenwald Kahn, Active Portfolio Management. Das ist natürlich schwere Kost, das sind irgendwie 700 Seiten auf Englisch. Allerdings mit durchaus vielen Beispielen und da bekommt man dann ein Gefühl dafür, wie viel an harter Arbeit dahinter steht. Und dafür haben wir, sag ich mal, eher so die programmierende Sichtweise auf die Kapitalmärkte.
Ja, wir haben gesehen, die Börse ist keine Wissenschaft, aber die Wissenschaft kann etwas nutzen. Sie kann uns Faktoren liefern, mit denen wir das Ganze für uns mehr Halt gewinnen beim Investieren, aber deshalb immer noch die Grenzen in Form des Timings kennen sollten, wenn wir auf wissenschaftlicher Basis meinen, Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Das kann man sowohl passiv als auch aktiv, haben wir gehört, und mit Source for Alpha definitiv ein Haus, das es eben aktiv umsetzt. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnern, dass sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und liebe Zuhörer, bedanke mich fürs Zuhören. Bewerten Sie diesen Podcast, wo immer Sie das können. Sie dürfen ihn gerne weiterempfehlen an Kollegen, an Freunde. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Und ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.